Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Welt gerät mehr und mehr aus den Fugen. Alte Gewissheiten sind dahin. Regeln und Werte gelten in manchen politischen Zirkeln nichts mehr. Disruption, Zerstörung, Aggression. Was sind das für Begriffe, für Prozesse, die wir als Zeitenwende deuten? Und das vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, die in wenigen Jahrzehnten das Leben auf diesem Planeten grundlegend verändern wird. Bekanntlich gelten die Naturgesetze global, auch wenn das manch einer nicht hören oder berücksichtigen will in seinem Handeln. Das ist gewissermaßen die Großwetterlage. Und in dieser turbulenten Zeit trifft sich ab morgen wieder eine Wirtschafts- und Politikelite im Schweizer Kurort Davos zum Weltwirtschaftsforum. Donald Trump wird erwartet, Ursula von der Leyen, der Bundeskanzler Merz, der argentinische Präsident Milei. Insgesamt, so ist angekündigt, werden 400 Top Political Leaders kommen und 850 CEOs. Was wird dort zu hören, zu erleben sein, jenseits von politischen Phrasen? Wie werden Botschaften gesendet? Wie wird Macht demonstriert? Wer setzt sich wie in Szene? Darüber möchte ich nun mit Daniel Stehr sprechen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Autor. Im März erscheint sein Buch »Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen«. Er ist am Telefon. Guten Abend, Herr Stehr.
Schönen guten Abend.
Im Römischen Reich war das Forum der zentrale Platz der Stadt, das politische, juristische, wirtschaftliche und religiöse Zentrum. Nun ist das Forum in Davos wahrlich kein öffentlicher Platz? Wer lädt da überhaupt ein? Wer entscheidet, wer diesen Platz betreten darf?
Ja, ich glaube, um das zu verstehen, kann man so ein bisschen sich kurz die Geschichte angucken. Das Forum wurde 1971 von Klaus Schwab gegründet, damals noch als European Management Forum, und existiert ungefähr seit 87 in seiner heutigen Form. Und in dieser heutigen Form ist es eine internationale Organisation, die als solche auch anerkannt ist. Und deren Ziel ist es, offiziell den Zustand der Welt zu verbessern. Also so steht es in den eigenen Statuten. Was ganz interessant ist, dieses Forum wird aber finanziert durch seine ca. 1000 Mitgliedsunternehmen. Und diese Mitgliedsunternehmen, das sind in der Regel global agierende Konzerne aus der gesamten Welt. Und diese internationale Organisation, die sich nun zum Ziel gesetzt hat, eben die Welt zu verbessern, finanziert durch diese Unternehmen, die versucht eben alle großen Player, die es auf der Welt gibt, an einen Tisch zu bringen. Und das ist dann das Weltwirtschaftsforum, was wir jetzt nächste Woche sehen werden.
Welche Vorstellung von Welt liegt denn diesem Forum zugrunde?
Das ist ganz interessant. Das ist, Klaus Schwab selbst hat es so ausgedrückt, dass er ein Stakeholder-Ansatz will, anstatt eines Shareholder-Ansatz. Was das bedeutet ist, dass er in den 70ern gesagt hat, Unternehmen sollten nicht nur darauf achten, dass sie die Interessen ihrer Aktionäre durchsetzen, sondern dass alle Interessen berücksichtigt werden. Das heißt auch von der Zivilgesellschaft, von der Natur, von politischen Organisationen. Und das ist so diese etwas luftige Grundidee, die Davos zugrunde liegt. Und das hat den US-Politikwissenschaftler Sam Huntington 2004 dazu verleitet, von einem sogenannten Davos-Man zu sprechen, also einem Davos-Menschen. Und damit meinte er eine Form von internationaler Elite, die nicht mehr national verankert sind, sondern die über nationale Grenzen hinausdenken und eben Davos als einen Ort sehen, wo transnationale Projekte angestoßen werden können. Und
aber, durchaus auch mit einer ethischen Komponente.
Definitiv. Also das bei aller Kritik an Davos darf man das nicht vergessen, dass die Grundidee ist wirklich, wir wollen verschiedene Gruppen zueinander bringen. Dazu gehört ganz explizit auch die Zivilgesellschaft, dazu gehören KünstlerInnen, dazu gehören NGOs, die sonst vielleicht nicht Zugang haben zu diesen Kreisen der Macht, um das mal so auszudrücken. Und das ist schon das Ziel von Davos, dass man zumindest offiziell, dass man diese Player alle an einen Tisch kriegt.
In den vergangenen Jahren wurde in Davos viel geredet über Werte und Regeln. Da Werte und Regeln ja immer weniger Bedeutung haben und manche nationale Machtansprüche mit geradezu erpresserischen Methoden durchgesetzt werden sollen, ist das Reden über Werte und Regeln in Davos in diesem Jahr zu einem gehörigen Teil vielleicht auch leeres Gerede?
Das denke ich definitiv. Und ich glaube, das ist vielleicht der größte Vorwurf, den man Davos machen kann. In den letzten Jahren sind da immer wieder Momente, auch von kapitalismuskritischen Stimmen, viral gegangen. Man denke nur 2019, wo Greta Thunberg eine ihrer ersten großen Reden über das Klima gehalten hat. Der niederländische Historiker Rutger Brechmann hat eine sehr aufmerksamkeitsstarke Rede gehalten über Steuerzahlung und dass die Reichen ihren fairen Anteil beitragen müssen. Aber ich glaube, diese Form von großer Kritik am System, die in Davos immer wieder sehr prominent stattfindet, funktioniert als so eine Form von Entlastungserzählung für diejenigen, die dann vor Ort sind. Die können sagen, die großen, mächtigen CEOs, die Sie schon angesprochen haben, die Staatschefs, die Sie angesprochen haben, die können sagen, naja, wir sind ja hier, wir hören uns die Kritik an und wir machen unser Bestes. Und dabei vergisst man so ein bisschen, dass das ja die Leute sind, die heute die Schlüssel in der Hand haben, um tatsächlich was zu verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist das große Problem an Davos, dass da eine Entlastungserzählung für Eliten stattfindet, die eigentlich nicht zu einer tatsächlichen Verbesserung im Großen führt.
Entlastungsstrategien nennen Sie, Herr Stehr. Sie forschen gerade zum Thema Narrative Economics. Was ist damit gemeint? Welche Fragen stellen sich da?
Narrative Economics stammt von dem sogenannten Wirtschaftsnobelpreisträger Rob Schiller und der argumentiert in diesem Forschungsfeld, dass es ökonomische Narrative gibt, die das Handeln von Individuen und Unternehmen und Staaten lenken können und damit Einfluss auf die Volkswirtschaften insgesamt haben. Das heißt, dass Geschichten, die wir uns erzählen, in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext eine große Macht darüber haben, wie unsere Wirtschaft am Ende funktioniert.
Das heißt also, ökonomische Prozesse werden durch Fakten, aber noch mehr durch Narrative beeinflusst?
Genau, das ist so eine Ergänzung zu dieser, was man in der Volkswirtschaftslehre ja häufig hat, diese Rationalitätsannahme des Individuums, die löst er so ein bisschen auf und sagt, es sind eben nicht nur rationale Abwägungen, Kosten-Nutzen-Abwägungen, die unsere Entscheidungen treiben, sondern es sind vor allen Dingen auch die Narrative, die wir uns erzählen. Und das Problem bei sowas ist natürlich immer, wie messe ich die, wie kann ich die irgendwie quantifizieren? Aber damit setze ich mich in der Forschung auseinander, genau.
Wie viel Spektakel und Inszenierung ist jetzt in Davos bei dem Wirtschaftsforum zu erwarten?
Ich finde es ganz interessant, wenn man sich anguckt, in Davos wird vom Weltwirtschaftsforum selbst immer so ein Global Risk Report rausgegeben, bevor das Forum anfängt. Und da werden so über 1000 Expertinnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gefragt, was sind die größten Herausforderungen. Und wenn man sich die Top 5 anguckt, 4 Punkte darunter sind extreme Wetterereignisse, geopolitische Konflikte, Desinformationskampagnen und die soziale Spaltung. Und alle diese 4 Punkte, würde ich sagen, betreffen direkt die Trump-Regierung, die diese Punkte verschlechtert, die Situation auf der Welt zu diesen Punkten. Und wenn man sich anguckt, dass Donald Trump als der große Kern dieses Mal oder das große Zentrum der Veranstaltung angekündigt wurde, viele von den Organisationen, die da sind, planen ihre Meetings um Trumps Rede herum, um zu gucken, was können wir davor machen, was danach, dann erwarte ich mir nicht so viel, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Donald Trump von seiner bisherigen Politik jetzt in Davos abrücken wird, um diesen Risiken für die Menschheit, die vom Weltwirtschaftsforum selbst identifiziert wurden, irgendwie Rechnung zu tragen. Und daher glaube ich, dass wir leider sehr, sehr viel Polittheater erleben werden.
Heiße Luft.
Ja, wo es aber im Großen zu keiner substanziellen Verbesserung der Situation werden kann. Was ich aber da vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass ich glaube, dass Davos im Kleinen schon helfen kann, wenn es um Sicherheitsabsprachen für die Ukraine geht beispielsweise, dass man da an einem Tisch sitzt. Wenn es darum geht, dass NGOs in Europa oder Nordamerika, die interessante Produkte entwickelt haben, um die Wasserversorgung in anderen Ländern zu stabilisieren, mit den Regierungen dieser Länder an einem Tisch setzen kann. Ich glaube, für konkrete Projekte ist Davos durchaus hilfreich, aber nicht, um die Situation der Menschheit zu verbessern. Da glaube ich eher das Gegenteil.
Wagen Sie doch mal, Herr Stehr, einen Blick in die Zukunft. Welche Zukunft hat denn eine Veranstaltung wie dieses Weltwirtschaftsforum in Zeiten von Disruption und Aggression, die wir beschrieben haben?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich glaube, das hängt ganz entscheidend damit zusammen, wie wir vor allen Dingen im Westen unser Verhältnis zu Demokratie und Teilhabe in Zukunft ausleben wollen. Und das sieht aktuell nicht so richtig rosig aus. Und generell glaube ich, dass Davos mit seinem Elitenfokus sich so ein bisschen überlebt hat und dass das nicht die Zukunft sein wird, wie die Zivilgesellschaft sich organisiert und wie man Fortschritt erreichen kann. Und von daher ist mein Gefühl, dass Davos in den nächsten Jahren mutmaßlich an Legitimation und Einfluss verlieren wird. Aber solange Leute wie Donald Trump, Javier Milei und so weiter dorthin kommen und das politische Machtzentrum freiwillig nach Davos geht, solange wird es natürlich eine Rolle spielen im internationalen Dialog.
Als Plattform. Daniel Stehr, Wirtschaftswissenschaftler und Autor. Im März erscheint sein Buch Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen. Herr Stehr, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.